Ja, hallo und herzlich willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Mein Name ist Alexandra und ich habe heute wieder einen spannenden Gast in der neuen Folge bei mir. Und schön, dass ihr wieder dabei seid und heute zuhört. Und ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich macht ihr das gerade an eurem Smartphone oder vielleicht auch mit einem Tablet. Auf jeden Fall, denke ich, seid ihr online im Internet unterwegs, damit ihr heute überhaupt die Podcast-Folge hören könnt. Und da sind wir gleich beim Thema, um das es heute gehen wird. Denn unter anderem sprechen wir über das Thema Cybersicherheit. Denn mein Gast hat letzte Woche erst ein Buch zu dem Thema rausgebracht. Und wie es dazu gekommen ist und was er noch alles macht, darüber sprechen wir. Bei mir ist heute Florian Jörgens. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, ich bin auch schon sehr gespannt zu hören, worum es genau in deinem neuen Buch geht und natürlich auch, was deine Geschichte ist und wie du zu Arbeiterkind.de gekommen bist. Wir starten aber immer gerne rein mit einem kleinen Entweder-Oder, so ein bisschen Warm-up. 10 kurze Fragen, wo es um das Thema Studium, aber auch Berufsleben geht. Und du darfst gerne ganz spontan antworten. Gerne auch mal beides oder keins von beidem, je nachdem, was für dich zutreffend ist. Ich würde sagen, wir legen einfach los.
Alles klar, machen wir.
Florian, Uni oder Fachhochschule?
Fachhochschule.
Erster oder zweiter Bildungsweg?
Erster Bildungsweg.
Studienwechsel, ja oder nein?
Schwierige Frage, ich würde sagen nein.
Klausuren oder lieber Hausarbeiten?
Hausarbeiten.
Vorlesung oder Seminar?
Vorlesung.
Regelstudienzeit, ja oder nein?
Ja.
Notizen lieber mittippen oder mitschreiben?
Mittippen.
Homeoffice oder Büro?
Homeoffice, auf jeden Fall.
Kantine oder Pausenbrot?
Pausenbrot.
Früher Vogel oder eher Nachteule?
Nachteule.
Das war's schon. Vielen Dank, Florian. Das ist irgendwie immer ein ganz schöner Einstieg, doch zu sehen, wie unterschiedlich die Leute, die bei uns zu Gast sind, sich so bei diesen Sachen entscheiden, wo ihre Präferenzen liegen oder eben auch, naja, was sie im Studium und im Job schon so mitgemacht haben. Ich habe gerade einleitend schon gesagt, letzte Woche ist dein neues Buch oder dein erstes Buch, glaube ich, auch erschienen. Und es geht, habe ich als Laien so für mich zusammengefasst, um Cybersicherheit, aber ja auch noch um viel mehr. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was eigentlich da das Thema und genau, um was geht's?
Ja, sehr, sehr gerne. Also mein Buch trägt den Titel The Human Firewall, wie eine Kultur der Cybersicherheit geschaffen wird. Und es richtet sich in Bezug auf die Zielgruppe an Informationssicherheitsverantwortliche, an Cybersecurity-Experten, an Informationssicherheits- oder IT-Sicherheitsmitarbeiter, die in ihrem Unternehmen die Aufgabe haben, ihre Mitarbeiter bzw. ihre Kollegen für das Thema zu sensibilisieren. Und in dem Buch geht es im Kern dann darum, wie baue ich eine entsprechende sogenannte Awareness, also Sensibilisierungskampagne auf, wie sollte ein roter didaktischer Faden erstellt werden, welche unterschiedlichen Medien kann ich nutzen, aber alles immer vor dem Hintergrund, möglichst praxisnah Tipps und Tricks zu vermitteln, die man auch im Unternehmen leicht ohne großes Budget oder große zusätzliche Ressourcen umsetzen kann, um dann eben auch die Mitarbeiter langfristig für das Thema zu sensibilisieren.
Okay. Und also ich glaube, viele, die jetzt vielleicht beruflich selbst gar nicht damit zu tun haben, haben sich ja wahrscheinlich trotzdem schon mal mit dem Thema beschäftigt. Ich habe ja eingangs auch schon gesagt, wir alle nutzen jeden Tag unser Smartphone, sind im Internet unterwegs und die Sicherheit, da ist ja, glaube ich, an vielen Stellen ein Thema. Wie ist es bei dir, dass du dazu überhaupt gekommen bist? Oder dass, wo kommt das her, dass du dich für dieses Thema entschieden hast? Ist das auch dann beruflich eher entstanden oder auch aus privatem Interesse?
Also du hast völlig recht, das Thema wird immer relevanter für jeden von uns. Hintergrund ist, dass inzwischen über 90% aller Cyberangriffe oder Hackerangriffe immer noch den Faktor Mensch mit einbeziehen und diesen eben als primäres Ziel auch haben. Und ich glaube, jeder von uns bekommt das eine oder andere Mal diese obligatorische E-Mail, Ihr PayPal-Konto wurde gehackt. Bitte klicken Sie hier und geben Sie Ihre Zugangsdaten ein oder hier ein DHL-Paket wartet auf Sie oder die klassische Mail mit dem Prinzen aus Nigeria, der Millionen von Euro transferieren möchte und eigentlich nur auf die entsprechenden Bankdaten wartet. Und insofern ist das auch ein Thema, was auch für Privatpersonen durchaus interessant ist. Bezogen auf meinen Beruf, ich bin aktuell in der Position des sogenannten Chief Information Security Officer, ellenlanger Titel, ich würde es eher als Leiter Informationssicherheit betiteln, bei der Vorwerkgruppe, bekannt für das beste Küchengerät der Welt, der Thermomix oder aber auch wunderbare Staubsauger. Und da eben genau für dieses Thema Informationssicherheit oder Neudeutsch Cyber Security verantwortlich. Dadurch, dass ich beruflich auch relativ viel auf Veranstaltungen, Konferenzen oder Events unterwegs bin, um eben über das Thema Cyber Security und gerade im speziellen Awareness zu präsentieren und Vorträge zu halten, dachte ich mir, jetzt sei es mal an der Zeit, mein gesammeltes Wissen zusammenzufassen, um eben jemanden das auch in Form von einem kleinen Buch an die Hand geben zu können.
Ja, ich finde es auf jeden Fall ein total spannendes Thema, privat natürlich, aber auch klar, alle sind wahrscheinlich oder viele Leute sind in ihrem Job ja auch mit dem Thema mehr oder weniger konfrontiert und haben sich wahrscheinlich auch damit schon mal beschäftigen dürfen oder müssen. Florian, bei Arbeiterkind im Podcast, da gucken wir natürlich auch immer so ein bisschen auf die Geschichte der Leute, die bei uns zu Gast sind. So, was haben die schon alles in ihrem Berufsleben durchlaufen? Und natürlich auch, wie sind sie ins Studium gekommen? Denn auch du bist ja Erstakademiker. Und vielleicht magst du ein bisschen was erzählen, wie der Weg war von Florian, der in der Schulbank sitzt, zu dem, was du uns gerade erzählt hast und zur Veröffentlichung deines aktuellen Buches.
Ja, sehr gerne. Also vielleicht einmal zum Hintergrund. Ich bin 1985 geboren. Meine Mutter ist Arzthelferin, mein Vater Polizeikommissar, inzwischen aber beide in Rente. Und ich habe einen klassischen Realschulabschluss gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt als Jugendlicher habe ich mich, wie wahrscheinlich auch viele andere in dem Alter, für Videospiele interessiert und für Computer, wusste aber tatsächlich nicht so genau, was soll ich eigentlich als nächstes machen, aber IT war etwas, damit habe ich mich immer wieder eben auch privat viel beschäftigt, eben Computer auseinandergebaut, zusammengebaut, den ganzen Tag Videospiele gespielt, insofern war es dann irgendwie naheliegend, vielleicht in dem Bereich auch langfristig was weiterhin beruflich zu machen und habe dann, das war so Anfang 2002, eine Ausbildung zum informationstechnischen Assistenten gemacht. Das war eine rein schulische Ausbildung über knapp 3 Jahre. Und damals wurde uns noch mitgeteilt, man könne danach direkt in den Beruf einsteigen. Das stellte sich nicht unbedingt als Wahrheit heraus, weil man doch für viele Unternehmen sehr unattraktiv wirkte darauf hin, dass man eben nach dem Realschulabschluss lediglich 3 Jahre mehr in der Schule saß, aber keinerlei Praxiserfahrung vorweisen konnte. Ich habe dann zur Überbrückung meinen Zivildienst absolviert und um eben dann im Nachhinein zusätzliche Berufserfahrung zu sammeln, eine weitere Ausbildung gemacht, dann aber eine klassische IHK-Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration bei der Deutschen Telekom. Also eine klassische IHK-Ausprüfung, klassische IHK-Ausbildung, knapp 3,5 Jahre. Bin dann auch glücklicherweise vom Unternehmen übernommen worden. Das heißt, bei der T-Systems, das ist der Großkundenbereich der Deutschen Telekom, hatte ich dann dort eine Stelle als Administrator. Hab zu dem Zeitpunkt aber relativ schnell für mich gemerkt, das kann jetzt nicht alles sein. Also da fehlt mir die Arbeit mit Menschen, da fehlt mir die Arbeit mit Zahlen, da fehlt mir tatsächlich auch ein bisschen der Anspruch an mich selber und habe daraufhin beschlossen, ich werde noch studieren. Jetzt ist es allerdings so, ich hatte meine geregelte 40-Stunden-Woche, ich hatte ein entsprechendes Vollzeitgehalt. Jetzt möchte man natürlich zum einen auch seinen Lebensstandard nicht heruntersetzen, aber da kommen wir wahrscheinlich später auch noch drauf zu sprechen. Ich habe einen gewissen Ehrgeiz in mir, dass ich mir gesagt habe, okay, das schaffst du auch neben deiner regulären Vollzeitarbeit. Und habe daraufhin begonnen, im berufsbegleitenden Studium zu studieren an der FOM in Düsseldorf bei meinem Bachelor in Wirtschaftsinformatik. Ich würde jetzt hier, glaube ich, erstmal eine kleine Pause machen, sonst wird das ein längerer Monolog durch meinen Lebenslauf sein. Du hast jetzt aktuell keine Frage oder Anmerkung dazu.
Ja, vielleicht können wir irgendwie nochmal kurz drauf gucken, wie so der Start für dich auch ins Berufsleben war, weil du hast ja auch gesagt, nach dem Realschulabschluss ist dann irgendwie erst eine schulische Ausbildung, dass es so ein bisschen auch ein Prozess dahin war, dass du ins Studium gekommen bist und dass man über den Job, über die Ausbildung dann gemerkt hat, mir fehlt hier ein bisschen was. Hast du denn trotzdem in deiner Schulzeit vielleicht auch schon mal drüber nachgedacht, ist Studieren eventuell was für dich oder ist das bei euch zu Hause auch ein Thema gewesen? Das haben wir ja häufig, wenn man einen nicht akademischen Hintergrund hat, dass es auch ganz unterschiedlich ist, wie zu Hause diese Frage diskutiert wird. Geht vielleicht auch die Familie, die Eltern eher davon aus, dass man eine Ausbildung macht, was sogenanntes Solides, ne, erstmal was Richtiges lernen? Oder auf der anderen Seite sind manchmal ja auch Leute, die einen ganz starken Drang oder auch einen ganz starken Support von Anfang an haben, eher ins Studium zu gehen. Wie war das bei dir so in dieser Findungsphase?
Also tatsächlich war das Thema Studium bei uns zu Hause absolut kein Thema, weil es aber auch von mir nie erwähnt wurde. Also ich war ein durchschnittlicher Schüler. Ich glaube, mein Realschulabschluss lag irgendwo so bei 2,3 mit Qualifikation, irgendwie sowas um den Dreh. Ich war nicht besonders faul, ich war auch nicht besonders ehrgeizig. Ich war so ein Zweier- bis Dreier-Kandidat immer. Und insofern hatte ich auch nie das Verlangen oder den Anspruch, da jetzt noch irgendwie ins Studium einzusteigen. Und genau wie du das gerade gesagt hast, hat vor allem meine Mutter, meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 9 war, ich bin bei meiner Mutter geblieben, da vor allem immer gesorgt oder darauf hingearbeitet, dass ich was Solides lerne, eine Ausbildung mache, mein erstes eigenes Geld verdiene, um da eben dann auch, ja, zumindest so meine Grundlage zu schaffen.
Und du bist ja dann mit dem Studium neben dem vollen Berufstätigsein tatsächlich auch in eine Situation gegangen, die eine große Doppelbelastung ja ist. Also man hat ja neben der Vollzeitstelle dann auch noch diese Aufgabe des Studiums. Und du bist ja dann aber nach dem Bachelor trotzdem weitergegangen. Also es war offensichtlich ja dann doch eine Entscheidung, wo du gesagt hast, ist richtig gewesen. Wie hast du die Zeit so auch empfunden, dass man gesagt hat, okay, ich mache diese Extrabelastung, weil ich auch finanziell meinen Lebensstandard halten möchte. Und dann nehme ich mal an, ist ja aber für was anderes nebenbei nicht mehr so viel Zeit geblieben.
Nein, das stimmt. Und das ist auch etwas, was ich oftmals aus meinem Umfeld gehört habe oder auch später im Rahmen von Bewerbungsgesprächen. Tatsächlich ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst, dass wenn man diese 24 Stunden, die jeder von uns am Tag hat, und ich ziehe jetzt mal 8 Stunden oder 6 bis 8 Stunden fürs Schlafen ab, wenn man seine Prioritäten sauber setzt, hat man sehr, sehr viel Zeit am Tag zur freien Verfügung. Und oftmals hört man dann, ja, ich habe keine Zeit dafür, wie schafft man das denn? Man schafft es aber komischerweise, seine Lieblingsserie auf Netflix am Stück durchzubingen. Und wenn man da aber die Priorität verändert und eben sagt, okay, jetzt beispielsweise im Rahmen vom Studium, 3-mal die Woche von 18 bis 21 Uhr sitze ich eben nicht zu Hause und schaue mir meine Netflix-Folgen an, sondern ich gehe irgendwo hin und konzentriere mich da auf Studium, schafft man das auch sehr gut. Und man muss natürlich auch fairerweise sagen, irgendwann werden aus Kommilitonen auch Freunde. Das heißt, man hat nicht das Gefühl, ich zwinge mich jetzt irgendwo hinzugehen und bin dann dort, wo ich nicht sein möchte, sondern ich treffe Leute, die ich mag, mit denen ich zusammen an einem Projekt quasi arbeite, man sich gegenseitig untereinander unterstützt und eben zusammen an einer Aufgabe arbeitet. Insofern hat es sich nicht wie ein Verzichten angefühlt. Was natürlich der Fall ist, ist, ob die Klausuren fanden immer Samstag statt. Kann durchaus sein, dass man dann irgendwie mal vielleicht etwas später irgendwo hinkommt oder eben auch mal eine Feier oder ähnliches absagen muss. Das ist durchaus der Fall. Aber man weiß eben auch, auf der einen Seite ist es zeitlich begrenzt, beim Bachelor eben 3,5 Jahre, und man profitiert den Rest seines Lebens davon. Das heißt, es ist ein Einmal-Invest, von dem ich aber eben den Rest meines Lebens von profitieren kann.
Und es ist ja dann auch noch weitergegangen, ne? Du hast nach dem Bachelor, glaube ich, dann noch mit dem lebenslangen Lernen nicht aufgehört, sozusagen.
Nee, das stimmt allerdings. Genau, mit Erreichen des Bachelors war es dann so, ich habe im Rahmen vom Studium immer wieder von dem Bereich des IT-Consulting gehört. Und für jemanden, der eben nur das Telekom-Umfeld kannte, war das eine schöne neue Welt mit viel Reiserei, Hotelleben, Beratung. Und bin dann im Nachgang zu PricewaterhouseCoopers gewechselt. Das ist ein amerikanisches Wirtschaftsprüfungsunternehmen und war dort im Bereich IT-Audit eingesetzt. Das heißt, unsere Aufgabe war es, die IT-Systeme zu überprüfen, bevor dann der Jahresabschlussprüfer, also der Wirtschaftsprüfer, sich die entsprechenden Kennzahlen anschauen kann, um eben sagen zu können, ja, das Unternehmen hat sauber gewirtschaftet oder eben da gibt es Herausforderungen. Da ich aber in diesem Lernprozess des Studiums so drin war und auch die zwei Kommilitonen aus meiner Lerngruppe gesagt haben, jetzt haben wir einmal 3,5 Jahre investiert, jetzt können wir noch 2 weitere Jahre für den Master dranhängen, war für mich die Entscheidung klar, wir machen nahtlos weiter und habe dann daraufhin eben auch an der FOM in Düsseldorf meinen Master in IT-Management direkt hinten dran gehangen. Insofern wurden dann aus 3,5 Jahre dann eben 5,5 Jahre. Es war aber so ein fließender Übergang eben dadurch, dass man sowieso in diesem Rhythmus drin war, seinen Kalender so eingestellt hatte, unter der Woche oder am Wochenende hat man eben weniger Zeit, hat das für mich Sinn gemacht, das direkt fortzuführen. Ich kenne Kommilitonen, die den Plan anders hatten, die dann gesagt haben, okay, ich mache eine Pause und fange dann nochmal an. Die haben bis heute noch nicht mit ihrem Master begonnen. Mhm. Rückblickend, weil das auch eine Frage ist, die mir öfter gestellt wird, was würde ich anders machen? Ich würde die Telekom-Ausbildung mit einem Studium kombinieren. Es hat einfach den Hintergrund, weil ich dann 3,5 Jahre Zeitvorsprung hätte. Das heißt, ich hätte durchaus gesagt, ich suche mir eine duale Ausbildung, die ja häufig auch heutzutage angeboten wird, und kombiniere das eben zusammen.
Und was würdest du sagen, wie wichtig ist in dieser Phase vielleicht auch der Faktor gewesen, was du beschrieben hast? Kommilitonen werden irgendwie auch Freunde. Es fühlt sich gar nicht mehr so richtig an, wie noch etwas, das man als Belastung machen muss, sondern man geht ja auch irgendwie gerne hin. Man trifft Menschen, mit denen man gern Zeit verbringt. Man beschäftigt sich mit Themen, die einen interessieren. Also man, ne, meistens ist man ja auch dann thematisch da, brennt man irgendwie für die Sache, für die man sich entschieden hat. Wie wichtig würdest du den Faktor auch so einschätzen, diese soziale Komponente, dass einen das auch ein bisschen mitzieht oder dass vielleicht auch andere sagen, Mensch, komm, wir machen direkt weiter, ist doch gut gelaufen. Ist das was dich auch angetrieben hat?
Ja, extremst wichtig. Mir war von vornherein klar, für ein reines Online-Studium wäre ich zu faul, sage ich auch ganz offen. Ich musste irgendwo hingehen und dann bin ich dort vor Ort und dann konzentriere ich mich aufs Studium. Und dadurch, dass in meiner Lerngruppe 2 Kommilitonen waren, mit denen ich mich dann auch privat zum Lernen getroffen habe. Wir haben uns dann gegenseitig Klausuraufgaben gestellt, Themen erklärt. Und dadurch, dass dann eben auch die Entscheidung von den beiden getroffen wurde, wir setzen unseren Studiengang fort in Form des Masters, war für mich die Entscheidung klar, dass da hänge ich mich quasi mit dran. Ja, sehr, sehr wichtige Komponente.
Und wie ist es so in deinem sozialen Umfeld angekommen? Also wir haben ja vorhin schon, hast du kurz erzählt, deinen Eltern, besonders deiner Mutter, war irgendwie schon auch eigentlich wichtig, dass du eine Ausbildung machst, eigenes Geld auch verdienst. Das ist ja dann auch während des Studiums so geblieben. Also du hast dich ja nicht in eine Situation begeben, wo man jetzt vielleicht denken könnte, oh nee, jetzt wird's doch mal finanziell schwierig oder die Finanzierung des Studiums ist nicht gesichert, was ja häufiger bei Leuten, die sich einfach für ein Vollzeitstudium entscheiden, ein Thema ist. Ist es trotzdem auch auf Unverständnis gestoßen oder war das eher, waren die Leute eher begeistert, dass du das gemacht hast? Wie war so die Resonanz, dass du dich auch nach dem Einstieg ins Berufsleben nochmal für ein Studium entschieden hast?
Nein, also absolut positiv. Genau aufgrund der von dir angesprochenen Punkte. Ich hatte ja ein reguläres Einkommen. Ich hatte später dann noch meine eigene Wohnung mit Mitte 20. Insofern, wie man das aus älterem Haus so hört, ich stand ja fest mit beiden Beinen im Leben und konnte mich selber finanzieren. Und was ich dann quasi mit meinem Geld gemacht habe, das war dann letzten Endes auch meinen Eltern dahingehend egal, wobei sie sich natürlich gefreut haben, weil Geld in die eigene Bildung zu investieren ist immer richtig. Und insofern wurde das da auch sehr, sehr positiv dann angenommen, ja.
Was machst du jetzt noch genau aktuell? Also was ist sozusagen der letzte Schritt noch gewesen? Du bist ja dann in den Masterstudiengang rein und dann bis zu dem, was du jetzt heute machst. Da sind ja noch ein paar Sachen dazwischen auch passiert.
Ja, es wurde dann doch noch ein bisschen mehr. Also tatsächlich bin ich dann noch nach dem Master, habe ich beruflich meine Position gewechselt. da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, bin dann in unterschiedlichen Unternehmen im Rahmen der Informationssicherheit immer weiter aufgestiegen. Aber auf dem akademischen Weg ist es so, dass ich exakt mit meinem Master von meinem damaligen Professorvater, würde ich es mal nennen, angesprochen wurde, ob ich nicht mal Lust hätte, eine Vorlesung zu halten, weil ich ihm gesagt habe, das finde ich interessant, das finde ich spannend, ich mag es, vor Menschen zu sprechen. Und er mir dann relativ schnell sein Modul inklusive der Klausurleistung übergeben hat. Und das ist jetzt tatsächlich fast 9 Jahre her. Das heißt, ich bin immer noch an der FOM selber als Dozent tätig, parallel dazu sogar noch an 2 weiteren Hochschulen, da aber nur als reiner Online-Dozent. Der Hintergrund ist, dass ich es wirklich sehr, sehr mag, diese Einblicke in unterschiedlichste Unternehmen zu bekommen, eben durch die einzelnen Studierenden. Ich mag es sehr nah an den auch Herausforderungen von den Unternehmen dran sein zu können. Ich glaube, ich entspreche nicht dem klassischen Klischee, was man vielleicht hat von einem Professor, Doktor, Dozent, der seit 30 Jahren an der Hochschule oder Universität lehrt. Insofern wissen meine Studierenden auch, da kann man auch mal einen lockeren Spruch machen, da kriegt man auch mal einen lockeren Spruch zurück, aber es soll doch letzten Endes Spaß machen. Und ich finde es einfach toll, dass ich jetzt das, was ich damals von den Dozenten im Rahmen meiner Vorlesungen gelernt habe, jetzt eben auch in anderer Form an meine Studierenden weitergeben zu können und die eben auch zu ermutigen, zu sagen, pass auf, hängt doch noch ein Master dran. Das sind nur noch mal 2 Jahre Hintern zusammenkneifen und dann habt ihr das auch erledigt. Und das ist auch das, was mich letzten Endes eben antreibt, dieses Dozentendasein jetzt eben seit knapp 9 Jahren an aktuell 3 Hochschulen auch weiter aufrechtzuerhalten.
Und so gerade jetzt auch aus dieser Perspektive, wo du selbst auch dozierst und eigene Studierende quasi hast, die von dir lernen, wenn jetzt Leute, die uns heute auch zuhören, die selbst vielleicht in der Situation sind, dass sie eher eine Berufsausbildung gemacht haben und noch im Anschluss über ein Studium nachdenken. Also wir haben ja auch in der Community viele Leute, die nicht eben auf dem ersten Bildungsweg ins Studium starten, sondern schon ein paar Stationen hinter sich haben. Was würdest du Leuten raten, die eigentlich schon mal auch über den Weg vielleicht über eine Berufsausbildung gegangen sind und die aber irgendwie auf das Thema stoßen und denken, vielleicht könnte ein Studium für mich doch noch das Richtige sein? Was würdest du denen mitgeben?
Na, die Frage ist jetzt ein bisschen, was fehlt noch, um diese Entscheidung tatsächlich zu treffen? Aber es macht immer Sinn, mit den jeweiligen Hochschulen Kontakt aufzunehmen, nachzufragen. Jede Hochschule bietet auch die Möglichkeit an, dass man mal sich in eine Vorlesung reinsetzt. Ich kenne auch keinen Dozenten von meinen Kollegen, der das ablehnt. Also da gibt es durchaus die Möglichkeit, mal so reinzuschnuppern, auch mal einen Blick in das entsprechende Studienmaterial oder die Studienbriefe zu werfen und mal zu schauen, okay, wo befinde ich mich da eigentlich gerade? Traue ich mir das zu? Oder eben auch nachzuhaken, wie sieht's aus mit einer Finanzierung? Weil gerade so ein Studium an einer privaten Hochschule, jetzt an der FOM, das ist schon ein etwas teurerer Teil.
Und du bist ja irgendwann auch hier bei arbeiterkind.de gelandet, also in Kontakt mit arbeiterkind.de gekommen zu einem Zeitpunkt, wo dein Studium ja schon vorbei war. Ich glaube, so seit Anfang 2022 haben wir im Vorfeld gemeinsam rausgefunden, da ist deine gemeinsame Zeit mit arbeiterkind.de gestartet. Und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, warum ist es dir ein Anliegen, das Thema auch von arbeiterkind.de zu unterstützen und warum ist es wichtig für dich, ja, einfach mit dem Thema Bildungsaufstieg und auch Erstakademiker was dafür zu machen und was du dir jetzt auch überlegt hast im Zusammenhang mit deinem Buch?
Ja, sehr gerne. Also ich bin damals tatsächlich durch Zufall auf arbeiterkind.de gestoßen, weil ich tatsächlich irgendwann mal auf die Idee kam, wie kann man eigentlich genauso Personen wie mich eben unterstützen, die überlegen zu studieren, die aber vielleicht diesen akademischen Background aus den eigenen Familien nicht haben, und bin dann über Google eben relativ schnell auf arbeiterkind.de gestoßen und habe festgestellt, das ist eine absolut tolle Sache an der Stelle, weil ich eben auch weiß, es gibt durchaus auch die Hürden, sei es eben die Finanzierung oder überhaupt generell den fehlenden Einblick in Hochschulen und auch die Möglichkeit oder die fehlende Möglichkeit, jemanden zu fragen, wie läuft das denn ab, was ist eine Immatrikulation, was ist eine Hausarbeit, wissenschaftliches Arbeiten. Und genau das war eben auch der Grund, warum ich für mich beschlossen habe, diese Organisation in dem Fall auch finanziell zu unterstützen. Und insofern geht sämtlicher Erlös, den ich eben über mein Buch erwirtschafte, auch als Spende an arbeiterkind.de, weil ich der Meinung bin, das ist eine absolut tolle Sache. Und es wird auch immer schwieriger, außerhalb von einem Studium im Berufsleben Fuß zu fassen. Inzwischen ist das ja schon bei sehr, sehr vielen Unternehmen fast eigentlich das absolute Minimum, dass man einen Bachelor vorweisen kann, was natürlich auch Quatsch ist an gewissen Stellen, weil natürlich auch eine berufliche Erfahrung teilweise wesentlich mehr Wert hat als ein reines Studium. Aber insofern eben für diejenigen, die entscheiden, ja, ich möchte auch ein Studium angehen, vielleicht neben dem Beruf oder eben als Erster in der Familie, ist arbeiterkind.de dann eine absolut tolle Adresse und eine erste Anlaufstelle, die einfach unterstützt werden muss.
Ja, super. Vielen Dank also an dieser Stelle auch, dass wir von arbeiterkind.de beziehungsweise die Arbeit, die dahinter steckt, auch davon jetzt profitieren darf, dass du da selbst gut vorangekommen bist, dieses Buch rausgebracht hast, und wir wünschen dir natürlich damit auch ganz viel Erfolg. Vielleicht nochmal einmal kurz zurück zu den Studienerfahrungen, weil ich mich gerade auch noch gefragt habe, du hast selbst nochmal angesprochen, die Hürden, die man als Erstakademiker ja auch kennt. Wie ist es vielleicht da auch bei dir in dem Studienkreis gewesen, so die Kommilitonen drumherum? Gab es da überhaupt auch Erstakademiker oder war dir das zu dem Zeitpunkt auch überhaupt schon richtig bewusst? Weil ich kriege auch immer wieder mit, manche Leute, die merken das eigentlich erst später auch im Studium. Mir selbst ging es auch so, dass ich am Anfang gar nicht das so richtig wahrgenommen habe, dass das was Besonderes ist, Erstakademiker zu sein. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, wie das bei dir war, gerade eben in dieser besonderen Form des Studiums auch.
Im Rahmen meines Studiums waren sehr viele tatsächlich aus Akademikerfamilien. Aber was mich sehr, sehr überrascht hat, ist, als ich im Rahmen von dieser Buchveröffentlichung, ich habe da auf LinkedIn einen kleinen Post gemacht und eben auch darauf hingewiesen, dass ich Arbeiterkind unterstützen möchte, haben mich sehr, sehr viele ehemalige und aktuelle Kollegen angeschrieben, die mir genau das bestätigt haben, dass sie auch aus einer Arbeiterfamilie kommen, ich mir darüber aber nie Gedanken gemacht habe. Und das hat mich tatsächlich überrascht. Also es waren wirklich sehr, sehr viele gesagt, ich finde das super, dass du es unterstützt. Ist bei mir genauso. Ich bin auch der Erste, der in der Familie studiert hat. Lass uns dazu mal austauschen. Also damit hätte ich nicht gerechnet. Das ist so irgendwie unter dem Deckmantel, jeder, oder was nicht jeder, aber viele haben halt einen Bachelor oder einen Master oder teilweise noch ein Diplom, je nach Alter. Aber man hinterfragt gar nicht, welche Hürden diese Personen gegangen sind, um dieses Studium zu erreichen, sondern ab einer gewissen, sagen wir, Höhe im Organigramm des Unternehmens ist das mehr oder weniger so gesetzt, aber dann zu erfahren, ja, das ist aber jetzt etwas Besonderes und auch ich habe da meine Herausforderungen bewältigen müssen, um dorthin zu kommen, das ist wirklich toll zu sehen. Also hat mich sehr überrascht.
Ja, das ist interessant, weil wir das auch immer wieder an verschiedenen Stellen merken und von anderen Leuten hören, wenn man darüber spricht. Das ist ja auch ein wichtiger Teil von der Arbeit bei arbeiterkind.de, das Erzählen der eigenen Geschichte, also selbst auch zu erzählen, dass man erst Akademikerin ist und dass die Resonanz da immer oder häufig sehr überraschend ist und Leute dann eben auch teilen, dass sie eine ähnliche Geschichte haben. Schön, dass du da durch den Post und im Rahmen der Buchveröffentlichung diese Erfahrung auch gemacht hast. Das finde ich auch immer ganz spannend. Und wie ist es aktuell im Job für dich? Hast du schon noch manchmal das Gefühl, es ist was Spezielles, auch da erst Akademiker zu sein? Also ist das noch präsent für dich oder ist es eigentlich jetzt so, dass man sagt, nee, ist eigentlich schon ein bisschen auch in den Hintergrund gerückt?
Nein, also ja klar, für mich persönlich, ich weiß immer noch, wo ich herkomme und ich bin noch der FOM als Hochschule da immer noch sehr dankbar, dass ich da die Möglichkeit hatte, was eben auch einer der Gründe ist, warum ich seit 9 Jahren jetzt selber dort als Dozent tätig bin, selber im Beruf. Ich weiß gar nicht, ob viele das jetzt, gut, jetzt von der entsprechenden Buchpromotion mal abgesehen, überhaupt wissen, aber das ist auch so kein Thema. Wo ich für mich persönlich das feststelle, und dazu auch eben angesprochen, dieses lebenslange Lernen ist für mich auch weiterhin ein sehr großer und wichtiger Bestandteil meines Lebens, weswegen ich auch für mich beschlossen habe, dass auch mein eigener Lernweg nicht enden wird. Das heißt, ich werde nächstes Jahr tatsächlich noch einen zweiten Master angehen, nämlich den Executive MBA, das ist quasi der Executive Master of Business Administration für aktuelle Führungskräfte, um mein Wissen auch weiter fachlich aufzustellen. Das heißt, ich werde dann an der Uni Siegen höchstwahrscheinlich dann nochmal, ja, je nachdem, 1 bis 3 Jahre, nochmal wieder auf der Schulbank dann sitzen, weiterhin natürlich auch meine Dozententätigkeit fortführen, aber eben dann auch wieder in das klassische Studierenden Dasein rutschen mit dem Schreiben von Klausuren und Hausarbeiten, abseits von dem bisherigen Korrigieren von Klausuren und Hausarbeiten. Wird dann, glaube ich, auch nochmal ganz spannend für mich.
Ja, super. Auf jeden Fall. Das ist immer dann nochmal aufregend, wenn man sich da wieder in ein neues Themenfeld und wieder in ein neues Lernfeld begibt. Dafür auf jeden Fall schon mal alles Gute und Gutes gelingen. Und bevor wir vielleicht jetzt gleich schon zum Ende kommen, denn die Zeit ist mal wieder so weggeflogen, vielleicht magst du noch irgendwie 1, 2 Sachen uns mit auf den Weg geben aus deiner Rolle im Thema, wenn es ums Thema Cybersicherheit geht, weil ich weiß, das ist ja auch irgendwie ein Thema, das dir sehr wichtig ist, das nicht nur einfach nur im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit stattfindet, sondern dir auch ein Anliegen ist. Gibt's was, wo du sagen würdest, das ist für jeden, egal ob man jetzt in dem Bereich arbeitet oder beruflich da tätig ist, was man mitnehmen, wissen sollte?
Also ich würde sagen, es gibt 4 große Takeaways. Das erste ist, Updates installieren. Sei es auf dem Handy, sei es auf dem Computer, auf dem Notebook. Wenn ein Update vorliegt, installieren. Die Anbieter denken sich etwas dabei. Die schließen auch Sicherheitslücken. Insofern sollte man das auch zeitnah machen. Der zweite Punkt ist, wenngleich ich auch weiß, es gibt viele, die das tun, verwendet unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Zwecke. Das heißt, nicht das gleiche Passwort für den E-Mail-Account, für Instagram und für Amazon, weil wenn eins davon gehackt wird und die Angreifer Zugriff darauf haben, dann wissen die genau, das probiere ich jetzt auch mal bei anderen Services oder anderen Anwendungen aus. Der dritte Punkt ist, wenn möglich, überall eine Zwei-Faktor- oder Multifaktor-Authentisierung aktivieren. Was bedeutet das? Wenn ich mich irgendwo anmelde mit einem Passwort, dass ich diesen Zugriff nochmal irgendwo bestätigen muss. Sei es in einer App auf dem Handy oder ich bekomme eine SMS, wo ich einen Code eingeben muss. Bei PayPal muss man das beispielsweise schon machen oder auch beim Online-Banking. Oder auch, wenn ich Geld mit meiner Kreditkarte oder EC-Karte abhole, brauche ich auch die Karte. Und den PIN, habe ich nur 1 von beiden, kann ich das Geld nicht abheben. Genau das sollte eben auch bei allen Diensten, E-Mail, Social Media, Online-Banking aktiviert werden. Also Zwei-Faktor-Authentisierung bzw. Multifaktor-Authentisierung. Und der letzte Punkt ist, skeptisch sein. Sobald jemand Druck aufbaut, Angst machen möchte, Neugier wecken möchte, mit euren Emotionen spielt, dann stimmt es nicht. Dann ist irgendwas faul oder es ist ein Angebot, was zu gut klingt, auch da vorsichtig sein. Also ich fasse nochmal zusammen, Updates installieren, unterschiedliche Passwörter für unterschiedliche Dienste, Multifaktor- bzw. Zwei-Faktor-Authentisierung aktivieren und skeptisch sein. Wenn es zu gut klingt, dann Finger weg. Dann ist es auf jeden Fall etwas, was man sehr, sehr kritisch hinterfragen sollte. Awareness-Auftrag erledigt.
Sehr gut. Da haben wir auf jeden Fall auch noch ein paar praktische Tipps am Ende, wo, glaube ich, jeder was mit anfangen kann, weil es ja einfach auch wirklich ein Thema ist, das uns alle betrifft. Und wenn ihr das jetzt super spannend findet und vielleicht sogar ja auch irgendwie beruflich damit zu tun habt oder euch am Arbeitsplatz näher damit beschäftigen wollt, weil ihr das Thema auch wichtig findet, dann könnt ihr natürlich auch in Florians Buch eintauchen, The Human Firewall, wie eine Kultur der Cybersicherheit geschaffen wird, so heißt es. Ihr findet natürlich dann auch einen Link in unseren Shownotes und dann könnt ihr euch da zu dem Thema weiter einlesen. Florian, wir sind schon am Ende. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit hattest und dir die Zeit genommen hast, heute hier ein bisschen davon zu erzählen, was du machst, was du beruflich machst, aber auch wie deine persönliche Geschichte ist. Und vor allen Dingen fürs Masterstudium, das Neue, wünsche ich dir ganz gutes Gelingen und alles Gute. Und schön, dass du heute da warst. Vielen Dank.
Vielen Dank. Hat wirklich Spaß gemacht. Danke. Mhm.